Es gibt da eine schöne Beobachtung von Sokrates, der sagt in Platons Dialog Theaetet, dass es keinen gibt, der nicht in einigen Angelegenheiten andere für weiser hält als sich selbst. Das sehe man daran, dass sich alle in den größten Gefahren, etwa in Seenot oder bei schweren Krankheiten, an Experten wenden. Wie an Götter, sagt Sokrates. Und dann von den Experten Rettung erhoffen. Das scheint mir eine richtige Beobachtung zu sein.
Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Denken am Berg. Mein Name ist Matthias Hofer. Wie in jeder Folge befinden wir uns in Lech am Arlberg, denn in diesem Podcast werden wir Episode für Episode die Denkansätze, Diskurse und Impulse aufgreifen, die uns die hier in den Lech-Welten stattfindenden Veranstaltungen geben. Dieses Mal zu Gast ist Gerd Keil. Er ist Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in der Philosophie der Willensfreiheit und der Erkenntnistheorie, der Rechtsphilosophie und der philosophischen Anthropologie. Das Menschsein und der Irrtum. Darüber hat Gerd Keil intensiv nachgedacht und auch geschrieben. Der Mensch ist fehlbar und seiner Natur nach nicht gegen Irrtümer gefeit. Dass sorgfältiges und gewissenhaftes Prüfen der eigenen Überzeugungen es ermöglicht, keinem Irrtum zu erliegen, das wäre denkbar. Aber die Erfahrung zeigt allzu oft das Gegenteil. Laut Gerd Keil sind wir offenbar Wesen, die nicht immer aus eigener Kraft sicherstellen können, dass etwas, was wir für wahr halten, auch wahr ist. Dabei dürfte der größte Teil unserer Alltagsüberzeugungen wahr sein, also mit den Tatsachen übereinstimmen. Einige sind aber auch falsch. Leider ist es im Einzelfall schwer und manchmal unmöglich festzustellen, zu welcher der beiden Klassen eine Überzeugung gehört. So schreibt Gerd Keil in der Einleitung seines Reklambands mit dem Titel »Wenn ich mich nicht irre – Ein Versuch über die menschliche Fehlbarkeit«. Den Link zur Publikation haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Irren ist menschlich. Diesen Spruch kennt wohl jede und jeder. Darüber, dass Irrtümer aber auch keine Möglichkeit, also ausgeschlossen sein können, wurde auf dem Podium des Philosophikums schmunzelnd debattiert, als die Frage aufkam, ob es nicht absolut gesichertes Wissen sei, dass der Gedanke gedacht wurde, der zu dieser Publikumsfrage über genau jenen Aspekt geführt hat.
Genau. Ja. Haben Sie vielen Dank, das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage, weil sie mir erlaubt, einen Punkt in Erinnerung zu rufen, nämlich den Punkt, wovon ist fehlbar zu sein eigentlich eine Eigenschaft? Denn ich hatte gesagt, fehlbar ist eine Eigenschaft von Personen, von epistemischen Subjekten und die Anwendung auf Aussagen oder Theorien ist eine abgeleitete. Also wenn wir fragen, ob es eine Klasse von Aussagen gibt, die sich nicht als falsch herausstellen können, ich würde sagen, ja, alle wahren Aussagen können sich nicht als falsch herausstellen. Das betrifft, ich habe Zahnschmerzen, das betrifft, ich denke gerade, das betrifft, ich 2 und 3 sind 5. Das ist aber nicht der Punkt. Also ich glaube, dass die Mehrheitsdebatte über den Fallibilismus, also in der Gegenwartsphilosophie, tatsächlich daran gekrankt hat, dass Fehlbarkeit als Eigenschaft von Aussagen oder von Theorien aufgefasst wurde. Und dann fragt man, gibt es nicht jetzt eine Klasse von Aussagen, die können sich nicht als falsch herausstellen? Und da ist der Punkt, natürlich kann sich nicht als falsch herausstellen, dass 2 und 3 5 ist, aber Menschen können sich verrechnen. Ja? Notwendige Wahrheiten, begriffliche Wahrheiten, mathematische Wahrheiten, notwendige Wahrheiten werden nicht notwendigerweise als wahr erkannt. Und in diesem Sinn braucht die Fallibilismus-These keine Ausnahme, weil sie eine These ist über die begrenzten Erkenntnisfähigkeiten von Menschen und nicht eine über die Wahrheitswerte von Klassen von Aussagen. Ja, danke für die Frage. Danke.
Damit hat Gerd Keil gleich den Fallibilismus aufs Tableau gehoben. Das Wort stammt aus dem Mittellateinischen und bedeutet Fehlbarkeit. Laut der erkenntnistheoretischen Position des Fallibilismus kann es keine absolute Gewissheit geben und Irrtümer können niemals ausgeschlossen werden. Fallibilismus besagt also, dass eine Strategie der Begründung oder Rechtfertigung mit dem obersten Ziel, eine Letztbegründung zu geben, niemals zum Erfolg führen wird. Folglich bleibt nur, Überzeugungen und Meinungen oder Hypothesen immer wieder auf Irrtümer hin zu überprüfen und nach Möglichkeit durch bessere zu ersetzen. Aber zurück zum philosophischen Skeptiker, der ja titelgebend für diese Episode war. Der Skeptiker hat aus der menschlichen Fehlbarkeit den Schluss gezogen, dass wahres Wissen unmöglich sei und wir streng genommen gar nichts wissen können. Im Online-Interview habe ich Gerd Kahl genau dazu und zu den alltäglichen Auswirkungen befragt. Der Skeptizismus im alltäglichen Sinn wird bei vielen Menschen als Lebenshaltung und als eine Art Versicherung gegen Täuschung gesehen. Aber ist es nicht auch eine Einschränkung, wenn man ständig alles hinterfragt? Wo ziehen Sie die Grenzen zwischen gesundem Zweifel und lähmender Skepsis?
Im Alltag nennen wir einen Menschen skeptisch, wenn er nicht leichtgläubig ist. Wenn er hergebrachte Meinungen hinterfragt, wenn er Autoritäten misstraut. Das klingt ja erstmal gut, und ich denke nicht, dass diese Haltung leicht in eine lähmende Skepsis umschlägt. Das Problem scheint mir eher zu sein, dass das Misstrauen anderen gegenüber so leicht in Selbsttäuschung umschlägt. Der Skeptiker sagt, ich glaube nichts, was ich nicht selbst geprüft habe. Und das geht im Alltag gar nicht. Auch er verlässt sich dauernd auf etwas, was andere herausgefunden haben und was er nicht selbst überprüft hat. Ein riesiger Teil unseres Wissens ist nun einmal Wissen vom Hörensagen. Auch der Skeptiker geht davon aus, sagen wir, dass das Fußballspiel so ausgegangen ist, wie die Sportnachrichten sagen. Er verlässt sich darauf, dass Flugzeuge fliegen, obwohl sie schwerer sind als Luft. Er verlässt sich darauf, dass Ärzte wissen, was zu tun ist, wenn er mal ins Krankenhaus muss. Und so weiter. Das heißt, auch für den Skeptiker im Alltagssinn von Skepsis gilt, dass er sich auf viele Instanzen einfach verlässt. Er ist nicht leichtgläubig, geschenkt, aber er glaubt trotzdem vieles, was er nicht selbst herausgefunden hat.
Also teilen Sie nicht die Ansicht, dass wahres Wissen unmöglich sei? Aber wenn nicht, wie können wir in einer Welt voller Unsicherheit überhaupt zu belastbaren Überzeugungen gelangen?
Die kurze Antwort wäre nein. Ich teile die Ansicht nicht, dass wir nichts wissen können. Die längere Antwort wäre, nun, da müssen wir uns ansehen, wie Skeptiker ihre Behauptung begründen. Wir reden ja jetzt vom Skeptizismus im Sinne einer philosophischen These, nämlich einer erkenntnistheoretischen. Die These ist, dass Wissen unmöglich ist, weil Menschen das, was für Wissen erforderlich wäre, nicht mitbringen. Das heißt, der Skeptiker setzt einen bestimmten Begriff des Wissens voraus. In der Philosophie lautet die Standardauffassung, dass Wissen in wahren, gerechtfertigten Überzeugungen besteht. Diese Erläuterung geht auf Platon zurück. Falsche Überzeugungen sind kein Wissen, da sind sich alle einig. Es sind aber auch nicht alle wahren Überzeugungen Wissen. Raten ist zum Beispiel kein Wissen, auch nicht, wenn man zufällig richtig rät. Für Wissen ist zusätzlich erforderlich, dass man gute Gründe für das hat, was man glaubt. Das besagt die Formel wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Der Skeptiker argumentiert nun, dass die Gründe niemals gut genug seien. Er nimmt nämlich an, dass eine Überzeugung nur dann Wissen ist, wenn unsere Gründe, also die Rechtfertigung, es unmöglich machen, dass wir uns irren. Damit behauptet er, dass fehlbare Wesen wie wir nichts wissen können. Er fordert also für Wissen nicht nur, dass wir uns faktisch nicht irren, sondern dass wir jede Möglichkeit eines Irrtums ausschließen können. Für diese Verschärfung des gewöhnlichen Wissensbegriffs bräuchte er ein Argument. Ich habe bis heute kein gutes gehört.
Mit dem Stichwort Argument kommen wir zur Wissenschaft. Wissenschaft basiert auf Skepsis und der ständigen Überprüfung von Hypothesen. Aber kann man jeden wissenschaftlichen Befund anzweifeln? Wo liegt die Grenze zwischen berechtigter Skepsis und Wissenschaftsleugnung?
Richtig. Man kann jeden wissenschaftlichen Befund anzweifeln. Wissenschaft ist ja keine Sammlung von Wahrheiten, sondern eine Praxis. Sie ist die Praxis der methodisch betriebenen, fehlbaren, ergebnisoffenen Erkenntnissuche. Das heißt, dass das Zweifeln zum Kerngeschäft der Wissenschaft gehört. Die Wissenschaft ist ständig mit dem Korrigieren eigener Irrtümer beschäftigt. Deshalb finde ich Wissenschaftsskepsis oder sogar Wissenschaftsleugnung schwer zu verstehen. Ich würde da immer zurückfragen, welche Alternative dem Wissenschaftsskeptiker eigentlich vorschwebt, also welche bessere Praxis er an die Stelle der Wissenschaft setzen will, um herauszufinden, wie sich etwas wirklich verhält.
Wie sich etwas wirklich verhält, also die gesicherte Erkenntnis über ein Ereignis und einen Umstand, gibt auch ein gutes Gefühl, auch wenn vielleicht die gesicherte Erkenntnis nicht von Dauer sein kann, kann sie doch eine Quelle des Glücks sein. Denn ein Leben voller Zweifel kann doch nicht glücklich machen, oder? Wie kann ein Skeptiker dennoch ein erfülltes Leben führen?
Wenn es um das Verhältnis von Skepsis und Glück geht, denke ich, müssen wir uns die antike Skepsis ansehen. Da gab es einen berühmten Skeptiker Pyrrhon von Elis, der eine Schule gegründet hat. Die nannte man später die pyrrhonäische Skepsis. Der Grundgedanke war der folgende. Wir werden im Leben beunruhigt durch den ständigen Widerstreit von Meinungen. Jeder beharrt auf seinem Urteil, obwohl es doch ebenso gute Gründe dafür gäbe, die Sache anders zu sehen. Dieser ständige Streit mache uns unglücklich. Was uns helfen würde, wäre der Verzicht auf Urteile und Wertungen, also die Urteilsenthaltung. Diese Urteilsenthaltung soll uns Gelassenheit verschaffen, Seelenruhe. Und die innere Haltung der Gelassenheit sei der Schlüssel zum glücklichen Leben. So haben die antiken Skeptiker sich das vorgestellt.
Im Medialen, hier und jetzt, ist Ruhe und Gelassenheit und eine Urteilsenthaltung nur schwer zu finden. Jene, die sich selbst als Skeptiker bezeichnen, sind oft sehr kritisch gegenüber Autoritäten. Ist das nicht gefährlich, wenn man beispielsweise die Expertise von Wissenschaft oder Politik immer ganz grundsätzlich in Frage stellt? Wann wird also gesunde Skepsis zum unproduktiven Störfaktor?
Skepsis gegenüber der Wissenschaft ist vor allem einmal dumm. Denn Wissenschaft ist ja nicht in dem Sinne eine Autorität, in dem ein Befehlshaber das ist. Die Wissenschaft ist eine epistemische Autorität. Das heißt, sie verschafft Erkenntnis. Und dabei ist sie nach allem, was wir wissen, zuverlässiger als andere Quellen. Die Wissenschaft ist natürlich fehlbar, wie wir alle. Der Punkt ist, dass Forschung zum Klimawandel oder zur Wirkung von Impfungen jedenfalls verlässlicheres Wissen hervorbringt als eine Chatgruppe von selbsternannten Skeptikern.
Das heißt, um Erkenntnis zu gewinnen, kommt man gar nicht umhin, sich auf eine Autorität, die es besser weiß, einzulassen.
Ich hatte ja schon gesagt, dass auch der Skeptiker sich häufig auf epistemische Autoritäten verlässt, also auf andere, die etwas besser wissen als er selbst. Ob er das nun zugibt oder nicht. Insofern würde ich da Selbstauskünfte nicht besonders ernst nehmen. Ich glaube nichts als das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe oder was ich persönlich nachgeprüft habe. Das ist halt Selbsttäuschung. Es gibt da eine schöne Beobachtung von Sokrates, der sagt in Platons Dialog Theaetet, dass es keinen gibt, der nicht in einigen Angelegenheiten andere für weiser hält als sich selbst. Das sehe man daran, dass sich alle in den größten Gefahren, etwa in Seenot oder bei schweren Krankheiten, an Experten wenden. Wie an Götter, sagt Sokrates. Und dann von den Experten Rettung erhoffen. Das scheint mir eine richtige Beobachtung zu sein. Denken Sie an einen Skeptiker, der sich nicht impfen lässt, weil er die Impfung für gefährlicher hält als die Krankheit. Nun wird er krank. Schwer krank. Wo sucht er Hilfe, wenn er es noch kann? Im Krankenhaus, da wo ihm von Menschen geholfen wird, die es besser wissen als er selbst.
Das Beispiel, das hier herangezogen werden muss, ist, Gerd Keil hat es gerade schon angeschnitten, Corona und die sogenannte Wissenschaftsskepsis. Am Podium der Lechwelten wurde das nachvollziehbar erörtert.
Wenn Sie daran denken, wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie der Berliner Forscher Christian Drosten aufgetreten ist, der hat stets die Grenzen seines Wissens und die Grenzen des Forschungsstandes mitkommuniziert. Und deswegen denke ich, wenn dem Skeptiker der Dogmatiker als Widerpart fehlt, dann ist es schwierig mit dem Stören. Also wenn der Dogmatiker da ist, dann ist er eine wertvolle und willkommene Störung von Selbstgewissheit. Wenn der Dogmatiker fehlt, dann bleibt dem Skeptiker nur noch die Selbstinszenierung. Ich habe vorhin gesagt, der Bekehrungseifer des Dorfatheisten. Also so zu tun, als sei die skeptische Herausforderung eine drängende. Wiewohl sie doch nur eine drängende ist, wenn es da was zu überwinden gibt, nämlich eingefleischten Dogmatismus.
Die Erkenntnis, die ich für mich mitgenommen habe an dieser Stelle, als ich im Publikum saß, hier liegt also der offensichtliche Unterschied zwischen der skeptischen Erkenntnistheorie und verschwörungstheoretischen Erklärungsversuchen. Letztere geben nichts auf den Konjunktiv und auf die Formulierung »Es könnte auch anders sein«, sondern liefern immer ein absolutes »Es ist anders«.
Und mit dem geht natürlich einher ein zweiter riesiger Unterschied, dass nämlich bei Verschwörungstheoretikern sie die dialektische Lage so haben, dass die selber aufteilen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Das haben wir in der Erkenntnistheorie nicht so. Also im Grunde könnte man sagen, dass der Wissenschaftsskeptiker und auch der Verschwörungstheoretiker in Bezug auf die In-Group Dogmatiker ist. Der sagt ja, hör mal, ihr habt da die Verschwörung und ich und meine kleine In-Group wissen aber, wie es wirklich ist. Und in Bezug auf die Meinung der In-Group wird die skeptische Haltung dann gerade nicht kultiviert. Das ist ein riesiger Unterschied, dann sind wir völlig recht.
Mit diesen Gedanken sind wir auch schon fast wieder am Ende vom Denken am Berg. Aber zu guter Letzt wollte ich noch von jemandem wie Gerd Keil, der sich so intensiv mit den Themen Skepsis und Irrtum auseinandersetzt, wissen, wann er denn zuletzt skeptisch gegenüber dem eigenen Skeptizismus war oder in eine skeptische Haltung geraten war und diese aber aus guten Gründen überwunden und wieder hinterfragt hat.
Ich neige leider sehr wenig zur Skepsis, außer in dem uninteressanten Sinn, dass ich sicher nicht übermäßig leichtgläubig bin. Wenn Sie nach einer persönlichen Erfahrung fragen. Ich fände es schön, wenn man im Alltag die Erfahrung macht, dass man Mitmenschen gegenüber übertrieben misstrauisch war. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Geldbörse irgendwo liegen lassen haben und dann bringt sie ein Wildfremder zurück. Das ist mir schon passiert. Solche Erfahrungen sind in einer Gesellschaft wertvoll, denke ich. Man macht sich dann klar, dass es kein Naturgesetz ist, dass man anderen zunächst einmal mit Misstrauen begegnen muss.
Das war die 17. Episode von Denken am Berg. Danke vielmals fürs Zuhören. Zu guter Letzt sei noch der kleine Hinweis erlaubt, alle Links zum Philosophikum und zu Lech am Arlberg finden Sie in den Shownotes direkt hier in Ihrem Player. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte abonnieren Sie doch diesen Podcast und lassen Sie uns wissen, ob es Ihnen gefällt. Und wenn ja, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Danke. Auf Wiederhören in Lech am Arlberg, wo man so schön ungestört denken kann.
Eine Produktion von Radio Tourism im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.